Es waren Szenen eines erbitterten Konflikts und großen Leids. Die epische Breite der Historienbilder wurde so abgewandelt, dass sie den Blick für eine sozialistische Sichtweise der Vergangenheit öffnete. Selbst die Werke der protomodernistischen Architekten Messel, Pölzig und Behrens entstanden in der Auseinandersetzung mit der preußischen Tradition. Ihre graziösen und technisch innovativen architektonischen Entwürfe waren in vieler Hinsicht eine Antwort auf den kargen Neoklassizismus des preußischen Stils, der mit Gilli und Schinkel assoziiert wird. In den letzten Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg hatten öffentliche Denkmäler und Statuen Hochkonjunktur. In Preußen, wie in ganz Europa, neigte die Bildhauerkunst jener Zeit zu Schwerfälligkeit und Schwülstigkeit. Patriotische Themen waren angesagt. Eine 1904 veröffentlichte Studie stellte fest, dass in den vergangenen Jahren allein Kaiser Wilhelm I. 372 Denkmäler errichtet worden waren, größtenteils in den preußischen Provinzen. Einige waren aus staatlichen Mitteln finanziert worden, aber lokale Denkmalkomitees spielten in vielen Regionen ebenfalls eine Rolle, holten die erforderlichen Genehmigungen ein und sammelten Spenden. Dabei reagierte die öffentliche Meinung um die Jahrhundertwende durchaus mit gemischten Gefühlen auf solche Objekte. Die Eröffnung der 750 Meter langen Siegesallee war ein vielsagendes Beispiel. Sie führte entlang einer der Verkehrsachsen der Hauptstadt und war von Denkmälern gesäumt. In einer langen Reihe halbrund angelegter Nischen mit Steinbalustraden standen auf hohen Podesten Statuen der Herrscher des Hauses Brandenburg, flankiert von den Büsten der Generale und hoher Staatsbeamter ihrer Herrschaft. Bereits zum Zeitpunkt der Eröffnung wirkte dieses gigantische Projekt völlig unzeitgemäß. Um die Allee rechtzeitig zu vollenden, hatte Kaiser Wilhelm II. Die Statuen bei Bildhauern von unterschiedlicher Kunstfertigkeit in Auftrag gegeben. Sie waren allesamt konventionell und bombastisch. Viele wirkten überdies plump und leblos. Das Ergebnis war eine kostspielige Demonstration von Prunk und Monotonie. Mit der gewohnten Respektlosigkeit nannten die Berliner die Allee nur noch die Puppenallee. Und unzählige zeitgenössische Karikaturen machten sich über den Größenwahn des Kaisers lustig. Die Krönung war eine Werbeanzeige aus dem Jahr 1903, die eine Siegesallee zeigte, gesäumt von riesigen Odolflaschen. Die zunehmende Polarisierung zwischen der offiziellen und nicht offiziellen Kultur war, selbst im deutschen Kontext, ein spezifisch preußisches Phänomen. In den süddeutschen Staaten, wo es fortschrittlich gesinnten Koalitionen gelang, eine Verfassungsreform durchzusetzen, war dies längst nicht so ausgeprägt. Auch die Beziehung zwischen den Regierungsparteien und den Sozialdemokraten war im Süden weniger belastet, teils weil die etablierten Parteien einer Zusammenarbeit mit der Linken offener gegenüberstanden, teils weil die süddeutschen Sozialdemokraten gemäßigter und weniger konfrontativ eingestellt waren als ihre preußischen Genossen. Auch auf hochkultureller Ebene war die Polarisierung längst nicht so stark. Im Gegensatz zu Kaiser Wilhelm II., der öffentlich über alle Formen des kulturellen Modernismus herzog, war etwa Großherzog Ernst Ludwig von Hessen ein Bewunderer und Mäzen der modernen Malerei und Bildhauerkunst. In diesem kleinen Bundesstaat war der Hof tatsächlich noch ein bedeutendes Zentrum der kulturellen Innovation.